Hallo und herzlich willkommen zu Tagträume groß, wo ich gerade durch den Raum laufe mit einem Mikrofon und
Multitasking, Alex.
Jetzt neben Daniel sitze, endlich.
Von mir auch einen wunderschönen guten Tag.
What up? Wir reden heute über das wunderbare Thema, wie promote ich eine Single, wenn ich eigentlich kein Geld dafür habe.
Ja, genau. Also wir wollen mal ein bisschen zusammentragen, was wir gerade so tun, obwohl wir nicht wissen, ob das alles am Ende zielführend ist sozusagen. Kann aber ganz spannend sein, um dann im Anschluss dran zu sprechen, ob es gerade quasi geklappt hat oder welche Faktoren quasi dazu geführt haben, dass es ein Erfolg oder ein Misserfolg wurde. Wir hoffen natürlich Ersteres. Ja, und vielleicht kommen uns auch während dieser Folge auch nochmal neue Ideen, die wir eventuell noch nicht auf dem Schirm hatten. Mal sehen.
Wir haben ja noch eine Woche Zeit auch, ne? Also, alles easy.
Das ist übrigens ziemlich krass. Ich weiß, das ist keine neue Erkenntnis, wie schnell die Zeit vergeht. Aber dass jetzt nächste Woche der Release ist und übernächste Woche das Tower-Konzert schon,
ist so abgefahren, Mann.
Überkrass.
Das ist auch richtig beängstigend. Und ich habe permanent das Gefühl, dass ich einfach nichts getan habe, obwohl das einfach, also habe ich ja vorhin schon erzählt, obwohl das halt einfach auch nicht stimmt, weil ich tatsächlich im Moment nichts anderes mache, als mich in irgendeiner Weise mit der Band und mit der Promo zu beschäftigen, sobald ich von der Arbeit nach Hause komme.
Ja, und das ist vielleicht so ein Faktor, den man echt nochmal jetzt ansprechen kann in diesem Kontext. Also das eine ist ja wirklich, Vorarbeit für, also was man machen kann, bevor der Release quasi draußen ist, also irgendwie anteasern, Leute darauf hinweisen, dass etwas kommen wird, um Unterstützung fragen und so weiter. Das werden gleich einzelne Punkte sein, die wir besprechen wollen. Und was macht man, wenn das Ding quasi draußen ist und wie kann man das irgendwie in der Welt verteilen, dass das möglichst viele Menschen sehen?
Auf jeden Fall. Und es gibt noch eine Unterscheidung und zwar einmal die Unterscheidung in was kann ich als Band machen? Und klassische Promo. Also wir haben jetzt gesagt, was kann ich ohne Geld machen? Und das ist eben der Teil, was kann ich als Band tun? Darüber hinaus gibt es allerdings noch bezahlte Promo. Und bezahlte Promo, da beauftragt man eine Agentur. Und die macht dann nichts anderes, als beispielsweise, wenn du das Radiomodul bei denen kaufst, bei Radiosendern anrufen, zu sagen, ey Leute, wir haben eine neue Single von einer voll krassen Band, check die mal aus. Und das halt aber nicht einmal, sondern tausendmal.
Ja.
Und denen richtig auf den Sack zu gehen und die sind dann gut vernetzt bei den Radiosendern und so weiter und so fort. Und das ist natürlich das, was wirklich Geld kostet und das kannst du auch nicht selber eigentlich machen. Also weil du nicht so vernetzt bist wie die.
Ja.
Und weil Radiosender, wenn du kannst gerne was an Radio schicken, dann landest du in der Mülltonne in der Regel. So. Und bei denen halt nicht.
Ey, eine Frage zu Radio. Ist es da nicht viel effektiver, einfach das Lied zu spielen, anstatt irgendwie im Werbeblock zu landen, wo man sagt, das neue Album von, die neue Single von Fark Marvin, was weiß ich?
Es geht auch um Spielen.
Okay.
Also das meint Promo. Wenn du sagst Radiopromo, dann heißt das nicht, dass du einen Werbespot oder so irgendwo im Radiosender hast, sondern dass dein Lied im Idealfall in irgendwelche Rotations kommt.
Mhm.
Und das heißt zum Beispiel, kommt das in die Nachmittagsrotation oder in die Mittagsrotation, das ist halt der Shit, ne? Weil da hören die meisten Leute zu.
Das heißt,
es
Rotation.
Gibt auch am meisten Cash tatsächlich.
Nachher. Rotation heißt dann, dass es einmal pro Tag läuft.
Ja, nicht unbedingt einmal pro Tag, aber das ist auf jeden Fall zu den Songs gehört, die andauernd gespielt werden.
Okay.
So, und je häufiger dein Song gespielt wird, natürlich, desto mehr Kohle gibt es am Ende des Tages auch zurück. Also Radio Promo zu bezahlen kann sich tatsächlich auch sehr, sehr doll lohnen.
Ja.
Sofern du denn einen Track hast, der auch sehr radiotauglich ist.
Das heißt, über die GEMA dann wieder zurück oder
genau.
Was?
Okay. Also Tantieme.
Ja.
Bei unserem Track ist es zum Beispiel nicht so.
Ja.
Das ist kein klassischer Radiotrack, zumindest nicht das, was in so einem Sender jetzt irgendwie wie Bremen 4 mittags halt das Ding wäre, weil es halt einfach ein provokantes Thema ist, weil es halt auch einfach sehr, sehr hart von einem Style ist der Musik. Also das haben wir ja auch bewusst so entschieden, dass wir nicht mit dem Single-Track für Radio als erstes rausgehen, sondern erstmal ein Statement setzen, ey, das ist der neue Sound. Aber ansonsten ist das, gibt es natürlich einfach Songs, die man wunderbar im Mittagsprogramm, Namika, Je ne parle pas français zum Beispiel.
Mark Forster.
Das sind die klassischen Mittagstracks, wir sagen immer so schön, die stören nicht beim Bügeln und die laufen natürlich einfach dann im Mittagsprogramm rauf und runter. Weil es ja auch wirklich so ist, wenn du bei der Arbeit Radio hörst, dann willst du keine Tracks haben, die dich die ganze Zeit intellektuell herausfordern.
Ja, klar.
Was nervt halt einfach so. Also die meisten Leute zumindest. Es sei denn, du hörst Bremen Next, dann ist alles herausfordernd, was du hörst, natürlich. Weil eben wegen Trap und zahlreichen Beleidigungen und sowas.
Ja.
Ich feiere Bremen Next nur so kurz ran.
Schöne Grüße auch.
Liebe Grüße. aber das ist der eine Teil der Promo, halt dieses Radio-Ding. Dann gibt es halt ein Online-Promo. wo es dann um darum geht, dass du in die großen Spotify-Playlisten reinkommst, wo es darum vielleicht geht, dass du eine sogenannte Vevo-Premiere, gibt es ja, glaube ich, jetzt gar nicht mehr, aber dass du vielleicht irgendwie so ein Feature mit einer großen Website oder sowas bekommst. Und das sind tatsächlich die Sachen, was im klassischen Sinne eine Promo-Agentur macht, die eben bezahlt wird von Künstlern.
Was sind denn die großen Spotify-Playlists? Also ich kenne jetzt irgendwie hier New Music.
Release Radar zum Beispiel oder Dixter Pop.
Also die Germany. Die von Spotify direkt auch befüllt werden, oder was?
Ja, genau. Also es gibt natürlich zum einen Playlist-Betreiber. Nehmen wir jetzt mal zum Beispiel die Playlist von Finn Kliman, der oft zitierte. Ja. Der hat ja selbst eine Playlist.
Mhm.
Und rein theoretisch könnten wir jetzt, wenn wir mega bekannt wären, könnten wir natürlich auch sagen, hey, wir machen einfach eine Playlist. Machen wir übrigens auch.
Ja.
Und dann würden wir jetzt erstmal
check die mal aus und abonniert sie.
Auf jeden Fall, sobald sie raus ist. Nächste Woche oder so.
Mal sehen.
Und natürlich könnten wir dann sagen, hey, wir bringen jetzt einfach Leute in unserer Playlist unter, die wir selbst feiern. Musik, die wir feiern, die Leute feiern, die uns folgen. Rein theoretisch könnten wir aber natürlich auch hinter vorgezogenen Vorhängen, oder wie man sagt, können wir natürlich auch sagen, du kannst gerne unsere Playlist, aber das kostet dich so und so viel.
Mhm.
Rein theoretisch, ne?
Ja.
Oder du kannst gerne unsere Playlist, aber du musst dich bei uns bewerben und wir hören dann deine Mucke und dann entscheiden wir, ob wir dich in die Playlist nehmen oder nicht. So. Das wäre so das Prinzip. Und dann gibt es irgendwen hinter seinem Schreibtisch, einen Kurator, und der entscheidet dann, welche Tracks passen gerade in diese Playlist. Sind die konform mit den Spotify-technischen Algorithmen und was weiß ich nicht alles, was da im Hintergrund so abgeht?
Ja.
Genau, dann entscheidet er das. Und solchen Leuten, die gibt es natürlich auch bei Spotify hinter einem ganz großen Schreibtisch, und denen pitcht man das. So stellt man den Track vor. Und das machen wir natürlich nicht selbst, sondern das macht dann eben eine Agentur, macht zum Teil vielleicht auch das Label, drückt da ein paar Knöpfe, wenn das irgendwie das kann und wenn die Tracks cool sind vor allen Dingen. Wenn ein Track nicht funktioniert, funktioniert er nicht. Dann kannst du auch noch so ein großes Label hinter dir haben, dann kannst du die riesigsten Verlage hinter dir haben, dann kommst du vielleicht in die Playlist, aber sobald du nicht gestreamt bist, wirst du auch relativ schnell unbedeutend. So.
Das okay, ist die
krass. Realität.
Okay, was gibt's noch? Also die Single wird ja am selben Tag, am 8.2. sowohl bei Spotify als auch auf YouTube. Das heißt, das Video kommt zeitgleich auch mit raus.
Korrekt.
Das heißt, das Ding ist auch auf YouTube direkt verfügbar sozusagen. Was kann man auf YouTube machen, damit das möglichst viele Leute sehen?
Ja, also erstmal, also es wäre ja dann der Teil, den man jetzt als Band machen könnte. Also der Teil, der jetzt erstmal unbezahlt ist.
Ja.
Wir können noch darauf eingehen, was so ein bisschen mit was man auch noch vielleicht an Kohle als Band reinstecken sollte, könnte.
Mhm.
Aber da jetzt dieser ganze Spotify-Kram und sowas erstmal ausgeklammert ist, bleibt ja eigentlich nur noch die Bewerbung des Videos als Band übrig.
Okay.
Und da kann man, ja, also wir sind jetzt nicht so mega krass unterwegs bei YouTube. Wir haben das sträflich vernachlässigt über die letzten Jahre, obwohl es eigentlich eine mega Plattform ist. Weil du es auch eben, was man auch sagen muss, man kann es ja auch monetarisieren. Das ist halt nicht viel. Aber wenn natürlich ein Track steil geht, dann ist es ganz cool, den monetarisiert zu haben, oder halt auch ganz cool, ihn nicht monetarisiert zu haben, um Leute nicht abzunerven.
Ja.
Das ist eine Entscheidung. Also ich weiß auch noch nicht so richtig, was wir da machen. Ich gehe mal davon aus, dass wir monetarisieren.
Ja.
Was natürlich damit zu tun hat, dass wir aber auch bei einem Label gesigned sind, so, ne? Und dass das halt einfach dann Teil dieser Sache, also Teil des Deals natürlich auch ist, dass da auch abgeschöpft wird, was abzuschöpfen ist, was ja sowieso nicht viel ist.
Ja.
Bei YouTube.
Ja, ist eine ganz klare strategische Entscheidung am Ende des Tages.
Genau, und was man da machen kann ist, also was wir zumindest versuchen, ist jetzt erstmal den YouTube-Channel aufzuräumen, alten Scheiß runterzuschmeißen, das haben wir jetzt getan, der halt echt nicht mehr repräsentativ ist. Wir haben natürlich die viel geklickten Sachen online gelassen, weil wir einfach davon ausgehen, dass viel geklickte Sachen gerne noch weiterhin gehört werden wollen. Also wollen wir die nicht einfach runternehmen.
Ja, und ich finde generell, also als Historie betrachtet auch ganz cool, dass wenn man sich jetzt neu für die Band interessiert, dass man so zumindest zwei, drei Sachen hat, wo man sehen kann, okay, wo kommen die eigentlich her?
Ja, so ein kleiner Blick in die Vergangenheit ist schon irgendwie ganz cool, ne?
Also alles, was noch irgendwie wertvoll ist anzugucken, würde ich halt drauflassen.
Ja, und also genau das zum einen, aber trotzdem ein bisschen Ordnung zu halten. Und dann sollte man eigentlich, und das ist jetzt gerade so ein bisschen unsere Aufgabe, die dann um den Single-Release herum stattfindet, einfach Content produzieren, also Sachen machen, die irgendwie interessant sind und die Mehrwert bieten. Also das heißt, dass du am Ende des Tages nicht einfach nur sagen musst, Leute, checkt mal unseren YouTube-Channel, klickt den Link, weil da ist unser neues Video und das ist dann alles, was du machst. Sondern was man natürlich auch machen kann, ist, und das werden wir zum Beispiel angehen, eine Akustikversion von dem Song zu machen, mal einen Song zu covern vielleicht, wenn das was ist, was zu dir als Band passt. Allgemein lustige Videos, je nachdem, was dir auch liegt. So. Und das wissen wir für uns noch gar nicht so richtig. Also das müssen wir noch rausfinden.
Also dazu kann ich nochmal sagen, das ist ja eigentlich kein Geheimtipp mehr, aber Cover auf YouTube funktionieren sehr gut.
Ja.
Da echt mal einfach so zu checken, erstens, wie du schon sagst, was passt erstmal zur Band, also deutschsprachig sollte es schon sein sozusagen momentan. Ja. Und dann gucken, was wurde noch nicht so viel gecovert, also was feiert man selber zwar, also wenn man jetzt sagt, man macht ein Materia-Cover, wie viele gibt es davon schon sozusagen, mal gucken.
Auf jeden Fall.
Und dann.
Und ist das jetzt gerade überhaupt auch noch geklickt? Also ist das, wenn man schon so denken will, also ich würde immer so vorgehen, dass ich sagen würde, was wäre eigentlich das, worauf ich am meisten Bock hätte und dann einen Fick geben, das wäre so Schritt 1. Wenn man natürlich jetzt aus irgendwie deiner Perspektive guckt oder eben von deinem Buddy Arndt, ihr würdet ja wahrscheinlich eher sagen, wir gucken mal, was gerade viel gesucht ist.
Ja, genau.
Und ich glaube, wenn man da aber eine Schnittmenge findet, ich randaliere hier gerade, wenn man da eine Schnittmenge findet irgendwie, dann findet man vielleicht auch das richtige Cover, was
voll,
man machen
glaub ich
kann.
Auch. Genau, wenn man beide Aspekte quasi berücksichtigt, ja. Und was man darüber machen kann, ist nämlich, wenn man ein gut geklicktes Video hat mit 50.000, 60.000 Klicks oder so, das dann wiederum, also das nutzen und in der Beschreibung dann darauf verlinken, wir sind übrigens Fark Marvin und hier gibt es unsere Musik, die wir eigentlich machen. Dass man am Ende einen Mix hat aus Covern und aus eigenen Kram auf seinem Channel, was dann am Ende aber dann zu Abos führt auch.
Also dazu muss man sagen, wir können noch nicht wirklich sagen, dass das so funktioniert. Also wir haben es natürlich bei anderen beobachtet. Mark Foster ist zum Beispiel darüber berühmt geworden. Es hat tatsächlich über die Cover geklappt.
Der jetzt beim Eurovision Song Contest dabei war, wie heißt der noch? Der Lockenkopf.
Ja, ich habe es gerade auch.
Der Blackout. Der hat es genauso gemacht.
So, und da sieht man es ja. Also es gibt genug Beispiele von Leuten, bei denen es halt voll geklappt hat. Und am Ende des Tages musst du es halt, wie gesagt, wenn du voll keinen Bock auf Cover hast, solltest du es wahrscheinlich komplett lassen. Aber wir können halt jetzt einfach noch nicht sagen, ob es für uns funktioniert, ob sich das richtig anfühlt. Aber safe, wir wollen das ausprobieren, um zu gucken, ob man darüber auch Aufmerksamkeit irgendwie für die eigene Sache irgendwie herstellen kann.
Genau, also ich bin mir ziemlich sicher, dass das funktionieren wird. Ob das sich bewahrheitet, werden wir sehen, aber das ist auf jeden Fall ein großer Schritt, den wir jetzt in naher Zukunft, wenn der Release jetzt erstmal durch ist, sozusagen mal angehen
sollten.
Und
ist, glaube ich, taktisch halt einfach genau, also wenn der Release durch ist, wir werden ja das erste Ding auf jeden Fall aufnehmen, bevor wir releasen. Das heißt, diese Sachen werden um den Release herum auch entstehen. Das heißt, dass man sozusagen auch immer wieder einen Anreiz hat, sich den Song nochmal anzuhören, wenn er vielleicht schon, obwohl man ihn vielleicht schon gehört hat, weil man dann den Coversong gehört hat oder wie auch immer. Also quasi so, ja, ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, viel Krams online zu haben, den Leute gerne sehen und hören.
Genau.
Und das ist eigentlich deine einzige Aufgabe als Band.
Und ein anderes dickes Feld, was du eben angesprochen hast, ist interessanter Content, den man schaffen sollte.
Ja.
Wo wir ja auch immer wieder vor derselben Frage stehen, was ist interessanter Content? Wir haben jetzt gerade so ein bisschen auf die strategische Schiene eingefallen, dass wir mal Fans oder Leute, die das feiern, was ihr macht, mal fragt.
Warum
findet ihr das cool und was würdet ihr gerne sehen? Da war die interessante Reaktion eigentlich, keine Ahnung, warum wir das so cool finden. Wir finden es einfach cool, so ein bisschen.
Ja.
Ne? Beziehungsweise also auf die Frage, was wollt ihr sehen? Ja, irgendwie das, was ihr schon macht, deswegen gucken wir es ja.
Witzigerweise halt, was echt eine Feststellung ist, kam das Feedback, eigentlich das, was wir hier im Podcast erzählen, nämlich so wirklich ehrliche Background-Stories, wie plant man, oder was macht man eigentlich, wenn man eine Band hat? Also was sind die Sachen, die man tut so? Und eigentlich das, was wir im Podcast immer machen, nur haben wir festgestellt, brauchen wir anscheinend dringend Audio. Video, Entschuldigung. Weil Audio, das ist anscheinend man kann es auch nicht so schnell einfach sich mal eben anhören. Man muss ja schon bei diesem Podcast sich echt Zeit nehmen.
Ja, auf jeden Fall.
Und eigentlich feiere ich das auch.
In der Regel eine Stunde.
Ja, und von daher ist es, wäre es wahrscheinlich ziemlich klug, aus dem Podcast Videomaterial zu schneiden.
Ja.
Und das halt in Clipform, die am brainiesten Sachen online zu stellen.
Wenn ihr das jetzt gerade seht, haben wir es erfolgreich gemacht.
Dann hat es geklappt. Möglicherweise hat die Kamera aber auch gerade wieder gestoppt wie beim letzten Mal, was wieder alles zerstört. Man weiß es nicht.
Diese Technik.
Aber das ist halt die Idee ist halt nicht die ganze Zeit Leute nur mit Werbung für die Single zu nerven, sondern darüber hinaus einfach regelmäßig Sachen zu entstehen zu lassen, die irgendwie cool sind, also die Spaß machen und die irgendwie im besten Falle irgendwie oder im schlechtesten Falle Unterhaltung sind und im besten Falle irgendwie einen künstlerischen Anspruch haben.
Ja, das ist halt irgendwie dieser.
Das finde ich halt auch voll schwer. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich echt lange rumgequält mit dem Cover-Gedanken. Weil ich dachte, das ist ja eigentlich nicht das, was ich als Kunst machen möchte, was ich releasen möchte, weil ich möchte ja nicht mit meinem Andreas Borani, ich werde Andreas Borani nicht covern, kurzer Hinweis, aber mit meinem Andreas Borani Cover will ich nicht erfolgreich werden, ich will mit meiner Musik erfolgreich werden.
Ey, das ist aber das, was du auch eben angesprochen hast, mal gucken, wie sich das anfühlt. Also ich finde, wenn du ein Cover machst, nur wegen der Reichweite und bekannt zu werden, dann solltest du kein Cover machen.
Dann bist du halt auch ein Opfer.
Ja, aber
also ist halt scheiße,
ja, voll. Ne? Aber wenn du sagst, irgendwie diesen Song feiere ich gerade total.
Darüber ist ja der Gedanke, also darüber ist der Gedanke des Covers ja überhaupt erst entstanden, dass man sagt, ich sitze ja sowieso zu Hause und spiele Songs von anderen Leuten. Das ist was ich eh tue und was mir eh irgendwie eigen ist. So. Und dann kann ich es auch filmen.
Ja, und dann kannst du es auch rauszeigen. Und dann kannst du im besten Fall vielleicht irgendwann sagen, der Song ist irgendwann mal entstanden, weil ich den Song mega mochte und irgendwie deswegen bin ich auf den Song gekommen und dann kannst du es irgendwie verbinden oder so.
Dass man erklärt, warum man den Song so feiert und welchen Einfluss vielleicht der Song auch auf die eigenen Tracks hatte.
Jeder Künstler hat ja immer Einflüsse.
Klar.
Ne? Und sagt immer, ja, da habe ich mich mal inspirieren lassen.
Ich habe gerade für einen neuen Song von China Girl von David Bowie.
Okay.
Muss mal auschecken, das ist ein richtig geiler Track.
Okay.
Richtig geiler Track. Und der ist auch tatsächlich gerade Inspirationsgrundlage für einen neuen Track, den wir gerade machen.
Ja, ist auch vielleicht eine Formatsidee dann zu sagen, irgendwie man legt die mal übereinander und guckt so ein bisschen, ja, hier, da, das fand ich an dem Intro ganz cool. Ja, muss man ja teilweise auch so sagen, dass man
ich
gewisse Dinge einfach klaut.
Das heißt Steal like an Artist. Also klau wie ein Künstler.
Ja.
Und das ist halt jeder, du kannst es wirklich durch die komplette Musikgeschichte verfolgen, dass sich alle gegenseitig beklaut haben. Das geht halt, aber es sind halt was halt beklaut ist einfach auch zu hart gesagt, sondern du nimmst ja zum Beispiel einfach so ein Drum-Sample aus Thriller von Michael Jackson zum Beispiel.
Ja.
Und das ist die Inspiration für was komplett anderes, aber
ey, das war ja genau das, was als wir den Podcast mit Olli hatten, mit Urheberrecht und so, da habe ich ja auch gefragt, boah, ich schreibe einen Song und den hat bestimmte Teile davon hat einfach schon mal jemand genau so vor mir geschrieben. Das weiß ich aber nicht. Wie finde ich das raus? Wo begehe ich da jetzt irgendwie, also wo begebe ich mich auf dünnes Eis, weil ich eine Urheberrechtsverletzung mache, von der ich gar nichts weiß, weil ich meine, Noten und Rhythmen sind ja irgendwo auch begrenzt. Irgendwann kommt jemand wahrscheinlich aus Versehen dazu, genau denselben Song zu schreiben.
Das weiß halt auch jeder.
Ja, genau.
Das wird auch immer erst interessant, wenn ein Song erfolgreich ist, weil kannst du klauen, wie du willst.
Es geht ja darum, irgendwie Sachen zu kombinieren und so weiter.
Ja,
und
auf jeden
zu interpretieren, von daher.
Ja, gerade heutzutage, egal.
Jetzt sind wir extrem weit abgekommen von unserem eigentlichen Thema.
Es geht um Single-Promo.
Genau.
Also wir sind jetzt bei YouTube quasi gestartet. Also da haben wir jetzt ungefähr unsere Strategie mal offengelegt, wie wir überlegt haben, Reichweite auch herzustellen, beziehungsweise uns einfach nur die Frage gestellt, was könnte das sein, was wir eh machen, was in dokumentierter Form, sprich auf Video oder Audio, wie auch immer, Leute interessiert. So.
Mhm.
Um darüber halt nicht nur mit dem, also dass man nicht nur mit einem Track irgendwie an den Start geht, sondern mehrere Sachen drumrum auch hat, die irgendwie cool sind. Und das muss man zu Anfang als Band ja immer machen, weil man ja einfach nicht so viele Releases hat.
Ja.
So, und das geht natürlich über alle Plattformen weiter. Also als nächstes wäre für mich das Thema quasi Facebook, Instagram und sowas dran, was wir quasi da uns überlegt haben. Und das ist im Prinzip ganz einfach, nämlich exakt das Gleiche.
Ja,
also nicht Cover, sondern aber Sachen, die irgendwie interessant sein könnten, die eh da sind.
Eine Sache, die ich gerade noch zu YouTube denke, wenn man jetzt den Release-Tag hat, sagen wir jetzt wäre der 8.2. und ich möchte das Video möglichst weit verbreiten, wie macht man es dann strategisch klug? Ich glaube, aktuell ist unsere Strategie für den Tag, wenn ich richtig informiert bin, dass wir einen Teilausschnitt aus dem Video quasi posten als Video und dann das Video in gänzlicher Länge verlinken, sozusagen.
Genau, ja.
Ne? Also, und das ist noch aktuell, oder?
Soweit ich weiß, ja.
Ja, das ist, glaube ich, auch, wenn man in Reichweite denkt, die klügste Sache, die ihr machen könnt, glaube ich.
Ja, genau. Wir hatten ganz lange das Streitgespräch drüber, was ist eigentlich der wichtigste Link?
Ja.
Das ist die Frage vielleicht, die man sich als erstes stellen muss.
Mhm.
Und da kam dann von unserem Management, ja, erstmal das Spotify-Ding, weil Streams sind anscheinend in der Musikwelt gerade der Maßstab für alles und der heilige Gral.
Ja.
Aber ich finde es immer extrem komisch. Also wir hatten zum Beispiel diese Vevo-Premiere im letzten Jahr und unser Video auf Facebook hochgeladen. Und wir hatten tatsächlich unfassbar viel, wir hatten auf Facebook, ich glaube, über 20.000 Klicks. Sogar noch mehr, glaube ich. Mhm. Und hatten dann quasi aber mit Vevo so einen Deal, dass wir da eine Premiere machen, die de facto niemand geguckt hat.
Ja.
Weil niemand geht auf Vevo und guckt sich ein Video an. Was dazu geführt hat, dass dann eben summa summarum unser YouTube-Video von Du bist schön irgendwie 8.000 Klicks hat, obwohl wir insgesamt knapp 30.000 Klicks hatten auf diesen Track.
Ja, genau.
Ganz abgesehen von 200.000 Streams. Ne?
Ja, dann
was echt viel war. Aber natürlich ist in der Außenwirkung dann so die Frage, hä, hat sich anscheinend niemand angehört. Weil also ich persönlich nehme immer die YouTube-Zahl als Maßstab.
Mhm. Ja, mache ich auch alles. Ja.
So. Und ich gucke bei Spotify zum Beispiel nie darauf, wie oft wurde ein Track gestreamt. Das interessiert mich gar nicht.
Ja.
Und überhaupt muss man ja dazu sagen, oder vielleicht als kleiner Anhang, ist es ja auch scheißegal, weil ich meine, wer sich ganz ehrlich an Like-Zahlen und Followern aufhängt, der ist eh dazu verdammt zu extremer Depression.
Naja, klar, aber trotzdem ist es ja erstmal, du musst ja irgendwie...
Der einzige Maßstab für Erfolg versus Nicht-Erfolg.
Ja, das ist ja erstmal eine Rückmeldung als Zahl.
Kann ich nicht mehr gehen, weil das ist Irrsinn. Dann machst du ja nur noch dumme Scheiße. Weil wenn ich jetzt auf dem... Sorry, piept es raus, aber wenn ich jetzt auf den Tisch kacken würde, dann würden sich das 100.000 Leute angucken.
Ja, klar.
Also und da habe dann auch die Frage, was will ich auch? Ne? Also, aber vor allen Dingen die zuerst stellen, was will ich überhaupt sagen? Womit will ich überhaupt an den Start gehen? Und wie bin ich überhaupt bereit, Scheiße zu produzieren, damit sie viel geklickt wird? Mhm. Im Idealfall aber, und da hast du recht, ist dein Scheiß ja geil und er wird viel geklickt.
Genau.
Das
also
ist das, der Wunschzustand.
Du willst ja am Ende davon leben und das kannst du nicht, wenn das nur 200 Klicks hat, aber 200 Menschen, die das sehr feiern.
Da hast du recht.
Ne? Also letztendlich...
Es sei denn, ja gut, wenn das die 200 Leute mega die Konnoisseure sind und im Jahr 5.000 Euro für dich ausgeben, damit
ja,
indem
klar.
sie deine vergoldeten Vinyls kaufen.
Dann schon, ist aber unwahrscheinlich.
Ja, auf jeden
Deswegen
Fall.
Willst du ja einen gesunden Mix aus Qualität, die du ablieferst und Reichweite, die es feiern und dafür dann Geld ausgeben, in welcher Form auch immer.
Sie
oder
sehen,
es
ja.
einfach konsumieren sozusagen.
Das heißt.
Genau, deswegen finde ich die Frage nach, was ist unser...
Der wichtigste Link
sehr interessant und ich fand, was ich eben meinte, die Spanne zwischen YouTube bei Du bist schön jetzt, fand ich sehr, sehr krass, weil 200.000 Spotify-Streams versus 8.000 auf YouTube ist so ein krasser Unterschied, dass man das wirklich, und das wurde ja auch gemacht, in Frage stellen muss, wie diese Videopremiere lief am Ende und das wird ja diesmal anders sein. Deswegen bin ich sehr gespannt, generell gespannt, wie das nächste Woche alles so wird.
Ich auch.
Wie die YouTube-Zahlen quasi dieses Mal sind. Aber klar, du hast natürlich recht, Zahlen in Social Media muss man immer sehr vorsichtig sein. Ich erinnere mich, als ich ganz frisch bei euch dabei war, da hattet ihr mal die Story erzählt, dass auf einem Festival sogar so ein bisschen danach bezahlt wurde, wer die meisten Facebook-Likes hatte, so ein bisschen.
Ja, klar, natürlich, da guckt man drauf, ne, als Veranstalter. Weil welchen Maßstab willst du sonst
genau.
nehmen?
Genau, aber die Zahlen sind ja auch alle fake. Also du kannst ja Social-Media-Zahlen sehr krass faken heutzutage, indem du einfach Likes kaufst und so weiter. Auch,
ja. Es gibt ja heutzutage YouTube. Bei Influencer-Agenturen, die nur checken, ob die wirklich Reichweite haben oder ob die Likes gefaked sind, habe ich neulich mal
ja,
gehört.
Ja, das ist ja auch
bei
absolut,
Galileo oder
das
so.
Ist auch absolut berechtigt, weil theoretisch könntest du dir einen Instagram-Account machen, darauf kaufst du dir 200.000 Likes, Fake-Likes und machst dann irgendwie einen Deal mit irgendeiner großen Firma.
Auf jeden Fall.
Und sagst, ja, ich esse jetzt jeden Tag einen Hanuta auf meinem Account und will dafür irgendwie 10.000 Euro haben, hast aber nur 100 Euro investiert in deine Fake-Likes.
Und das haben, glaube ich, schon verdammt viele gemacht.
Ja, natürlich.
Genau. Warum sind wir nicht da vorher drauf gekommen?
Ja.
Wir hätten jetzt keinen Stress.
Genau, und sie begehen ja auch irgendwie keine Straftat oder so. Sie sagen einfach, ich habe 200.000 Follower.
Genau.
Wie viele das am
ist
Ende
ja so.
Genau sehen.
Das sind halt keine echten Menschen, aber die folgen mir und die gehen online.
Daraus entstanden sind dann wieder Agenturen, die das prüfen.
Ja, ja. Das ist so verrückt. Die Welt ist verrückt.
Es ist immer Angebot, Nachfrage.
Die Welt ist verrückt. So, aber das war so unsere Ausgangsfrage, was der wichtigste Link? Und daraus ergaben sich dann mehrere Geschichten, unter anderem die Frage, wie schaffen wir es all den Leuten, die Bock haben, das Video zu gucken, denen das sozusagen genau vor das Gesicht zu halten, wenn es denn soweit ist.
Genau.
Und was problematisch ist, weil wenn du eben nicht mega viel Budget hast, dann musst du
organisch wachsen.
Und das ist das Problem, weil du, weil Facebook zum Beispiel oder auch Instagram natürlich immer mehr die organische Reichweite eingeschränkt haben, was es halt einfach Künstlern, die einfach kein Geld haben, voll schwierig macht, überhaupt irgendwen zu erreichen von den Leuten, die ihnen folgen. Nimm mal deine Follower, das sind 4.000 oder 5.000 Leute, stell dir mal vor, wenn du die alle auf Schlag erreichen würdest, was da, wie krass das wäre.
Ja.
Und wenn dann nur 10% von denen das Video weiterverbreiten, dann hättest du ja mit jedem Scheiß schon richtig viel Impact. Aber natürlich lässt Facebook oder Instagram lassen das nicht zu.
Genau, die Facebook, der Facebook-Algorithmus geht gerade eher so 2% ungefähr von der Followerzahl, die das am Ende wirklich sehen. Das
ist so heftig,
mit,
ne?
Tendenz sinkend. Also ich habe auch schon Seiten, da ist es bei 1% ungefähr, wow. Was bei 4.000 Likes, wie viel sind das, 40 Leute oder so? Kommt das hin? 1%?
Ja, 400 sind es 10.
Ja, ne?
4.000 Likes, ja.
Das ist halt schon richtig krass, was aber wiederum eine Chance ist.
Hoffentlich haben wir uns jetzt nicht verrechnet.
Weil, kann auch sein.
Das klären wir.
Ich hatte, das sagt uns jemand. Ich hatte Mathe 1 Punkt.
Immer. Echt? Ich hatte 6.
6 Punkte?
Ja, ich bin krass.
Du bist echt ein krasser Typ. Ich war in Wahrscheinlichkeitsrechnung einmal,
eine 3 oder so, ne?
Einmal kurz ganz gut und dann war ich immer ganz schlecht.
Back to topic.
Ich hatte auch Nachhilfe. Naja, brauche ich aber immer, brauche ich nicht. Es gibt ja jetzt Taschenrechner und so.
Voll geil.
Was wollte ich sagen? Genau, Facebook schränkt die organische Reichweite aber eigentlich nur bei Seiten ein, also bei Fanpages und so weiter, und steigert sie gerade bei Privatpersonen. Das heißt, du siehst viel mehr, wenn du das nicht wie ich gemacht hast und alle Privatpersonen deabonniert hast, siehst du viel mehr Privat-Content von anderen Leuten. Was wiederum heißt, dass wenn du Leute animierst, das selber zu posten, das wiederum sehr viele Menschen sehen.
So, weil Leute, und jetzt kommt unser genialer Schachzug, den wir jetzt mit euch teilen. Wir teilen heute auch gnadenlos alle geilen Sachen. Also mal gucken, wie erfolgreich es nachher ist. Also ihr entscheidet das später, ob das jetzt für euch hilfreich sein wird oder
jetzt
nicht.
Jetzt kommt's.
Wir haben einen Dropbox-Link gemacht und da haben wir Trailer reingepackt.
Mhm.
Und diesen Dropbox-Link stellen wir Leuten zur Verfügung, die uns folgen.
So. Ja.
Und zwar schreiben wir denen das einfach direkt. So, sagt hier, Leute, Dropbox-Link, teilt doch mal über euer Profil den Trailer. In dem Moment, wo die das selber hochladen und selber teilen, erzeugt es viel mehr Reichweite, weil
genau.
Deren Freunde, Verwandte, Familie, was auch immer, Familie sind Verwandte, aber egal, die sehen das dann mit einer höheren Wahrscheinlichkeit.
Ja.
Trick Nummer 1.
Genau, dann am besten auch mit dem Link, wo ihr am Ende, was euer wichtigster Link ist, wiederum nochmal klar machen, was ist es überhaupt, kann auch der Spotify-Link sein, aber wichtig mit dem Link, wo es dann hinführt sozusagen, weil sonst sehen Leute das Video, okay, frag Marvin, aber es ist am Ende kein Abschluss quasi da, also es muss halt irgendwie eine Interaktion stattfinden dann mit diesem Kram, irgendwo muss das hinführen, die Leute haben das vielleicht kurz im Kopf, okay, aber und wenn es halt nur ein Verkauf von einem Ticket ist oder ein Link zu Event, was weiß ich, irgendein Link muss da sein, wo die Leute dann am Ende dann ankommen. Das
genau.
Ist sehr wichtig. Aber so umgehst du halt den Facebook-Algorithmus, weil die Empfehlung von einem Freund kommt und nicht von der Seite.
Ganz genau. Und das ist schon ziemlich ausgefuchst.
Ja, wenn es funktioniert am Ende.
Wenn es funktioniert am
spannend.
Ende. Ich auch.
Genau. Dann natürlich instruiert die Leute, denen ihr das schickt, den Dropbox-Link, aber so gut, dass sie wissen, was zu tun ist. Wir hatten nämlich auch den Fall, dass Menschen einfach den Dropbox-Link geteilt haben.
Das ist auch witzig.
Was auch cool ist, aber das war halt nicht das, was wir wollten, weil eigentlich soll das Video, was in der Dropbox liegt, geteilt werden.
Ja, das war ein bisschen zu kompliziert.
Ja.
Aber da sieht man mal, dass man es auch wirklich einfach gestalten muss, weil ich habe mich erst gefragt, wie ist das möglich? Und dann habe ich aber auch, meinte halt auch jemand zu mir, ja, aber guck mal, wenn du bei Dropbox oben, kannst du auch auf Teilen klicken und dann teilst du den Link. Und dachte ich, ja klar,
ja,
okay, genau. Wenn du es noch nie gemacht hast, klar, wir haben jeden Tag durch dieses Musikfiles hin und her schicken und Videos,
ja.
Haben wir, Dropbox ist so das täglich Brot, so. Aber wenn du es natürlich nicht weißt, ist klar, dass du nicht weißt, was zu tun ist. So.
Genau, deswegen immer klare Anweisungen, was genau
vielleicht
ihr wollt.
So eine Textdatei in die Dropbox noch packen.
Read me.
Das ist geil.
Oh,
gab es früher ja auch immer bei
einem. Früher gab es bei jedem Mist
bei Read den Cracks.
Auf Deutsch, lies mich, hieß
ja,
das
Mann.
Immer.
Lies mich.
Liesmich.txt.
Ja, Mann.
Ja, gut.
Das haben wir auf jeden Fall gemacht und hoffen, dass das funktioniert. Ansonsten, wir kommen gleich noch zum schlimmsten Part der ganzen Geschichte, aber ansonsten haben wir tatsächlich gerade eine Art Newsletter etabliert.
Ja. Genau.
Nennt sich Sandmate.
Mhm.
Und versetzt dich in die Lage, dass dieses ganze Reichweitenproblem so ein bisschen zu umgehen, weil wenn Leute wirklich Bock haben auf dein Content und wir gehen einfach mal davon aus, dass Leute, die mit uns viel irgendwie rumschreiben und so, halt Bock haben zu wissen, wann kommen denn neue Tracks. Und voll oft, mich sprechen teilweise echt Verwandte an, Alter, wann bringt ihr denn mal was Neues? Und wir sind mitten in der Promophase, wo bei mir halt alle Alarmglocken angehen und ich mir denke, hä? Wir machen gerade nichts anderes, als auf den Release hinzuweisen. Und daran sieht man mal, wie sehr man in seiner eigenen Blase an der Stelle ist. Das kriegt halt keiner mit. Ja. Du denkst immer, weil ich es auf Facebook gepostet habe, weiß das jetzt jeder. Aber das ist nicht so. Du musst damit allen hart auf den Sack gehen.
So. Ich frage mich auch, um nochmal so generell zu fragen, mit wer also Teasering versus Verbreiten von Content, der online ist. Ich frage mich halt immer auch, wie viele Leute wirklich halt auf den Kram warten und dann so einen Teaser sehen und sagen, okay, jetzt habe ich Bock, jetzt will ich das auf jeden Fall so schnell wie möglich haben. Oder wie viele Leute einfach erst informiert werden wollen, wenn es halt da ist.
Weißt du? Ja, voll.
Das ist halt irgendwie so, ich glaube nämlich, dass ich bin eher Part 2. Ich möchte überhaupt nicht wissen, dass irgendwelche Künstler an einem Album arbeiten.
Nee.
Sondern also, ich will es wissen, es kommt jetzt diesen Freitag. Oder es ist am besten Fall jetzt da. Ich kann es mir jetzt anhören. Ich glaube so, da geht, glaube ich, auch unsere Gesellschaft gerade hin, dass man sagt, okay, es kommt ein Album oder es kommt eine Single. Kann ich die schon hören? Nee, kommt erst bald. Ja, warum sagst du mir das dann
aber
überhaupt?
Das kommt, glaube ich, drauf an, was du für ein Typ bist. Also
ich kenne
das bei ein paar Künstlern, bei wenigen, muss ich zugeben, habe ich das auch, dass ich halt voll mitgefiebert habe. Also als früher die Casper-Alben angeteasert wurde, bin ich halt ausgeflippt, ne? Also und die, also ganz früher auch noch. Da war die Promo aber auch noch eine andere, ne? Also ich sage jetzt mal so ganz alte, als ich so 15 war oder so, da gab es ja Promo in Magazinen und sowas, ne? Und gar nicht so krass online. Aber das ist auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, finde ich. Und ich glaube, man muss halt immer gucken, dass man es auch da nicht übertreibt. Aber zumindest sollte doch jeder wissen, den man irgendwie kennt oder der irgendwie interessiert ist an der Sache, jeder sollte wissen, das, was kommt. Und das schafft man halt nur, indem man halt immer wieder Sachen irgendwo platziert. Ja, und klar. Dafür sind halt so Teaser gut, dass es allen klar ist. Okay, am 8.2. am besten wissen die das Datum einfach auch auswendig, im Gegensatz zu mir. Ja. ich vergesse das halt immer. Genau, und das muss man halt irgendwie hinkriegen. Und da haben wir genau so einen Newsletter jetzt, der uns das halt ermöglicht, dass wir den Leuten halt am 8.2. im Messenger direkt eine Nachricht schicken können mit, das ist unser neues Musikvideo, check das aus, lass uns ein Feedback, lass uns einen Kommi da.
Oh Gott, oh Gott.
Weil auch da, ne? Also wenn dann, das wäre dann der nächste Schritt, wenn dann das Ding raus ist, dann geht ja eigentlich der richtige Wahnsinn erst los.
Genau, ja. Dann ist es raus und dann kann man, wie gesagt, dann kann man die Leute, die wie ich denken, die nur Content sehen wollen, der schon existiert quasi, dann das Ding vor die Birne hauen sozusagen.
Genau, und da dann halt auch voll wichtig, ey, animiert halt die Leute, oder das ist zumindest unser Plan, so die Leute auch zu animieren, einen Kommentar da zu lassen. Und wenn es nur so ein Samariter-Ding ist, also und wenn man, also einfach auch zu sagen, wie es ist, so die Wahrheit zu sagen, nicht zu sagen, hey, lass uns ein Feedback da, natürlich schreibt man das, aber was dahinter steckt, das kann man ja auch mal so ehrlich sagen, ist natürlich, dass wenn das viel kommentiert ist und du viel darauf reagieren kannst, einfach das Ding halt häufiger gesehen wird.
Klar.
Und am Ende des Tages muss das Ziel sein, weil ich kann es auch nochmal sagen, wenn dir das scheißegal ist, ob jemand deine Kunst sieht, dann kannst du deine Kunst auch alleine im Keller machen und sie nicht zeigen. Also ja. Das ist auch immer so ein bisschen, ich glaube, dass das immer von vielen Künstlern auch so ein bisschen Blabla ist und so ein bisschen sich schützen wollen davor, dass möglicherweise auch niemand interessiert, was du machst.
Genau, also bei YouTube, das Beste, was ihr machen könnt, wenn ihr ein Lied feiert oder irgendwie die unterstützen wollt, die dieses Video gemacht haben, schreibt einen Kommentar, am besten positiv, gebt einen Daumen nach oben, also eine Bewertung
des Videos. Und abonniert den Kanal.
Und abonniert den Kanal, weil das auch YouTube registriert, von welchem Video aus die Abos quasi gingen. Das heißt, dann landest du mit diesem Video auch irgendwie in den vorgeschlagenen Videos, wenn das irgendwie passend ist und so weiter. Also am besten diese drei Sachen, das wäre am besten.
Lass nochmal durchgehen.
Positiven Kommentar hinterlassen.
Positiven Kommentar.
Den man wiederum ja auch, also man kann ja auch Kommentare positiv bewerten, ne?
Ja.
Deswegen, also, und wenn man was Positives schreibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das wiederum als positiv bewertet, höher, als wenn jemand sagt, Kacklied.
Außer bei dem Bibi-Song.
Ja. Dann ein Daumen, also man kann ja Videos quasi positiv oder negativ bewerten. Ich frage mich halt immer, was für Menschen negativen Bewertungen machen bei Videos.
Ich habe dazu eine kurze Anekdote. Es gibt so Clips von Biene Maya.
Ja.
Die haben tatsächlich mehrere tausend Dislikes. Und das ist halt einfach nicht möglich. Wer hasst Biene Maya? Und warum geht jemand auf ein Kindervideo und gibt Biene Maya Dislike? Diese Menschen, die das machen, müssen echte Probleme haben. Wir haben so richtig krasse, ich habe im Rahmen der YouTube-Aufräumaktion tatsächlich auch mal Kommentare, wir haben ja nie zurückgeschrieben bei YouTube. Wir haben YouTube halt immer nur so als Plattform gesehen.
Das ist auch nochmal so eine Sache.
Voll dumm gewesen. Aber ey, so ist es. wir haben YouTube nur als Plattform gesehen, wo unser Video halt hochgeladen wird, also ein Upload-Ding, so wie so eine Streaming-Plattform.
Ja.
Und nicht als Community. Darüber haben wir nie nachgedacht. Wir haben ja sowieso nie über sowas nachgedacht.
Ja,
ja, Fehler, aber egal, hey. Wir sind ja auch eigentlich zum Musikmachen auf der Erde und nicht, um uns so über sowas Gedanken zu machen, aber das gehört halt dazu. Und auf jeden Fall, da waren halt auch, waren voll viele liebe Kommentare, super geil, auch sowas wie, boah, krasser Song, bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit, danke, lieben Gruß an die Person. Habe ich heute, habe ich vorgestern zurückgeschrieben, ist ein Jahr alt, der Kommentar, aber ich habe es trotzdem gemacht. Aber auch so Kommentare wie, oh, Menschen leben, tanzen Welt, also so richtige Hate-Kommentare oder die scheiß Almans kommen gar nicht aus unserer Hood, weil wir irgendwie einen Teneva gedreht haben. Also witzig. Aber da denke ich mir auch so, okay. Leute, Alter, wo nehmt ihr die Zeit her, um Hass in die Welt zu bringen?
Aber genau das, dann irgendwie da was drunter zu schreiben oder in die Interaktion zu gehen, letztendlich pushen ja auch die Hater, weil sie halt interagieren,
eben.
den Content. Wenn sie darauf wieder antworten, ist es wiederum eine Interaktion, die YouTube als positiv bewertet. So.
Würdest du Hatern antworten?
Keine Ahnung, ist eine schwierige Frage, mit der man wahrscheinlich eine ganze Sendung füllen kann.
Ja.
Aber ich finde es immer gut bei Dingen, also bei Verbesserungsvorschlägen quasi, die irgendwie begründet sind, dann irgendwie in die Interaktion zu gehen und zu sagen, ey, mega, mega Feedback.
Du Arschloch.
Das können wir verbessern, bla bla. Und Sachen, die wirklich irgendwie beleidigend sind oder unter der Gürtellinie, würde ich dann auch stumpf einfach löschen oder sowas. Dann dafür würde ich dann echt keine Plattform geben. Ja, ist die
Frage, ne? Vor allen Dingen Energie dafür zu verbrennen, da hätte ich halt auch gar keinen Bock drauf.
Genau, da hätte ich dann keinen Bock drauf. Aber ich glaube, da, wo es Sinn macht, würde ich immer in Interaktion gehen, weil das ja auch eine Außenwirkung hat, dass man sich damit auseinandersetzt sozusagen. Ne?
Und das wäre auf jeden Fall, also liken, Kommentar hinterlassen und abonnieren.
Ja, abonnieren wäre richtig cool. Das
wären die Hausaufgaben. Und halt auch für die Bands die Hausaufgaben dazu immer irgendwie aufzufordern.
Ja, genau. Ja,
also so machen es zumindest die erfolgreichen YouTuber, die es raushaben.
Genau. Die so sehr es auch nervt, aber dadurch, dass sie es halt am Ende immer machen, das zeigt halt, wie wichtig es ist. Weil es ist zwar irgendwie in den Köpfen drin, aber wenn man nochmal darauf hinweist am Ende des Videos, dann und das ist ja auch wirklich kein, das dauert 2 Sekunden so, ne? Das macht man ja auch irgendwie gerne.
Also wie gesagt,
dann.
So an alle Leute, die uns jetzt auch folgen, die uns zuhören, das, was uns am meisten hilft, ist einfach, wenn ihr mit dieser Sache, mit diesem Video interagiert. Sprich, schreibt da drunter, was ihr dazu denkt. Vielleicht findet ihr die Message des Videos auch irgendwie verstörend oder komisch oder versteht nicht, warum wir ausgerechnet den Track gemacht haben, warum der für uns wichtig ist, war, wie auch immer. Schreibt das drunter als Frage, wir antworten darauf, wir erklären das so. Und wenn ihr einfach nur ein bisschen Liebe dalassen wollt, in Form von, ey, ich feiere das Video mega krass, dann könnt ihr es auch tun und auch da versuchen wir dann, also werden wir definitiv irgendwie darauf reagieren und das hilft einfach in erster Linie diesem Song, den ich persönlich sehr wichtig finde inhaltlich, irgendwie gesehen zu werden und das ist das Ziel so. Also mit allen Sachen, die wir posten so, wenn ihr Bock habt, euch da auszutauschen, dann tut das bitte, bitte und wir tauschen uns zurück aus.
Genau, das soll auch nicht falsch verstanden werden, so jeder Kommentar hilft natürlich im Algorithmus weiter, dass das Video abgewotet wird und irgendwie gesehen wird, aber jeder Kommentar ist ja auch eine Bestätigung für dich, für deine Arbeit.
Das ist die Bezahlung.
Und
weil die Bezahlung krasses gibt Feedback. Es ja nicht.
Selbst wenn irgendwas blöd war oder irgendwas sagt, nee, das hat mir irgendwie nicht gefallen, ich finde den Song super, aber das Video finde ich irgendwie total blöd. Das kann auch hilfreich sein manchmal.
Ja, genau. Also darum geht es halt in erster Linie. Klar, irgendwie, wie gesagt, gesehen zu werden ist wichtig, aber vor allen Dingen interessiert natürlich das, was inhaltlich in den Kommentaren steht und war auch schon immer. Also zumindest das positive Feedback zu Sachen schon immer so ein bisschen das Benzin weiterzumachen und mehr Energie reinzustecken, weil das ist wie, wenn du ein geiles Konzert hast, dann gehst du, also ich mache das zum Beispiel, ich gehe häufig nochmal zum Künstler und sage dem einfach nur, Alter, das war unfassbar geil. So, weil je mehr der das hört, desto mehr ist auch bestätigt daran, weiter das zu machen, was er tut und nicht irgendwann aufzuhören. Und zu sagen, boah, irgendwie weiß ich nicht, kriege ich nie ein Feedback für das, was ich mache, ja cool, dann geht's irgendwann wahrscheinlich auch nicht weiter so für dich. So.
Genau. Und was mir gerade noch einfällt, wenn ihr noch cooler sein wollt und diese 3 Schritte schon gemacht habt und immer noch Zeit habt und Motivation, dann könnt ihr das Video auch noch nehmen, also den Link quasi kopieren und den unter andere YouTube-Videos von Künstlern, die ihr auch feiert, nochmal teilen und dazu schreiben, ey, ihr findet XY cool, wie wäre es dann mit diesem Song? Und dann kann das nämlich eine Eigendynamik übernehmen, dass andere, die auch an dem anderen Künstler irgendwie interessiert sind, dann da mal raufklicken und dann kann nämlich auch dieser Link hochgevotet werden, sodass unter einem Lied von, was ich, wen wir gut finden, Materia, unser ewiges Beispiel, dass unter einem Materia-Song für ein paar Stunden ein Fark Marvin-Song der Top-Kommentar ist. Sowas, wenn sowas halt eine Eigendynamik entwickelt, kann das sehr, sehr viel helfen.
Was du natürlich auch ein Stück weit, also auch als Band auch machen kannst, ne? Dass du halt einfach mal irgendwie, wenn du merkst, okay, da gibt es einen Künstler, den ich krass feier oder irgendwie ein Song, wo ich denke, all das passt thematisch mega zusammen, den da auch einfach mal runter zu rocken und zu gucken, ob die Leute das da auch abfeiern. Ne? Und also wie gesagt, so, das wäre mega die Hilfe, wenn ihr das jetzt hört und ihr findet, kennt halt einfach Künstler XY und denkt, Alter, zu diesem Track hier passt das Thema, was wir haben, als Ergänzung mega dazu, dann ballert das da runter, das wäre mega hilfreich, klar.
Genau, ja. So, das wird das YouTube-Ding. Also da werden wir nächste Woche uns noch viel mehr mit beschäftigen, wenn das Ding dann quasi auf der Plattform drauf ist. Dann werden wir alles natürlich daran setzen, das so weit wie möglich zu verbreiten. Aber was machen wir auf anderen Plattformen?
Boah.
Es gibt ja nicht nur YouTube. Letztendlich, wenn man mal echt überlegt, wie viele Social-Media-Plattformen, und YouTube ist auch eine Social-Media-Plattform letztendlich, es momentan gibt, die noch irgendwie bespielt werden, hatte man wahrscheinlich 15 oder so, wo man sagt, die könnte man alle bespielen.
Vollzeitjob, ne?
Das tun wir nicht. Ich würde sagen, YouTube wird jetzt eine große Herausforderung für uns, aber unser Steckenpferd, würde ich momentan sagen, ist Instagram. Und die Frage ist, was macht man auf Instagram? Und ich glaube, dass, um nochmal zu der Frage zurückzukommen, was interessiert die Leute, ein Release, bevor er überhaupt da ist, der Leute mitzunehmen auf dem Weg dahin und genau sowas, was wir jetzt gerade machen, zu beschreiben und zu sagen, wir wollen gerne das und das machen und tun das und das dafür und dann, dass am Ende auch die Zuhörer gespannt sind, ob das funktioniert hat oder nicht, kann eine Möglichkeit sein, um da so eine gewisse Begeisterung oder Euphorie zu erwecken und Interesse überhaupt.
Ja.
Das finde ich cool. Also ich finde den Weg dahin, möglichst viel schon abbilden auf dem Weg dahin.
Ist halt auch spannender als alles andere irgendwie.
Ja.
Also du hast zum einen die Sache, die Musik, deswegen, darum geht's so und das hört man, das guckt man sich an, das ist fett. Aber das einzige Spannende, was ja wirklich eine Band sonst zu bieten hat, so, ist halt einfach der Prozess. Also zumindest im Anfangsstadium. Wir können halt noch nicht zeigen, wie wir zum dritten, vierten Mal pro Woche auf dem Red Carpet chillen. Weil wir da de facto nicht eingeladen sind.
Aber bald, oder?
Aber bald. Und dann gibt es auch krasse Red Carpet Shampoos Shows auf Instagram.
Sehr gut.
Aber bis dahin können wir nur zeigen, dass wir in meiner fucking Wohnung abhängen, einen Podcast recorden, was wir uns für Gedanken machen. Wir werden uns ein Gimbal anschaffen mit einer Kamera. Und halt so, dass es immer möglichst einfach ist, alles mitzunehmen. Weil häufig passieren die Momente auch einfach super schnell. Und da musst du als die Person, die das filmt, halt auch einfach echt schnell sein, um diese Momente mal einzufangen. Keine Ahnung, jemand fällt besoffen vom Dach oder sowas. Das sind ein paar Sekunden, die du Zeit hast. Und da muss die Kamera stehen.
Meine Frage, wie trifft man dann die Entscheidung, was man quasi im Vorfeld schon zeigt und was nicht? Weil, wenn man den Song von der Idee bis zur Umsetzung komplett abbildet und sagt, jetzt am 8. ist quasi der Release und ein halbes Jahr vorher schon die ganze Zeit zeigt, wie man dran rumwerkelt, was man alles machen wird, um den zu promoten, wie der Sound, wie der Refrain klingt, wie man nochmal am Refrain was verändert hat und so weiter. Und dann kommt der Release und dann würden doch alle Leute, die das die ganze Zeit verfolgt haben, würden doch sagen, ja gut, aber den Song kenne ich ja schon seit einem Jahr.
Ja, ich würde halt den Song, also das würde ich vielleicht ausklammern, vielleicht die Musik an sich ausklammern. Aber was man ja schon sagen muss, ist, so ein Song, den man da macht, ist nicht einfach nur ein Lied. Das war vielleicht früher so, weißt du, dass der Track einfach da war und alle haben es abgefeiert. Aber da waren die Leute auch noch nicht so distracted, also so abgelenkt. Und was man ja einfach sagen muss, ist, dieser Track sind ja unfassbar viel Zeit, Arbeit, Herzblut, ein Thema, was persönlich ist, so, was wichtig ist für mich. Das sind mehrere Stunden Videodreh und das sind dann 1000
bei
Stunden.
Bei 2 Grad.
Das sind 1000 Stunden Promo und diese ganzen Sachen in Summe sozusagen, das ist eigentlich der Track. Und du wirst feststellen, je enger du auch mit mit dem Track, also quasi mit dem Team zusammenarbeitest, desto mehr feierst du ja auch den Track, als, also irgendwann kannst du ihn halt nicht mehr hören, ist klar, weil du ihn 10.000 Mal gehört hast, aber plötzlich verstehst du eigentlich, was dieser Track in sich bedeutet, weil du einfach das Gewicht dieser ganzen Energie und des Herzblutes quasi an diesem Track auch hängen hast. Und ich glaube, dass wenn man das Publikum, in dem Fall Leute, die sich das anhören, irgendwie mitnimmt auf diese Reise, dass das eigentlich nur dazu beitragen kann, dass man irgendwie checkt, wie krass dieser Song ist deswegen.
Okay, ja.
Ich
glaube auch, dass das ein Effekt sein kann.
Auch da, ne, ich habe schon fast keinen Bock mehr, das zu sagen, aber auch da zeigt ja wieder so eine Film-Klima-Platte wie keine andere, dass Leute einfach auch, also ja, bei dem ja auch krass Teil des Entstehungsprozesses waren. Ja. Und dass das schon einfach schlau ist so.
Und dann auch Lust haben, das einfach zu supporten, ne?
Ja, weil sie mitgebaut haben. Und das wäre auch so mein Traum einfach, dass man sagt, ey, man macht dieses Bandding irgendwie auch zu einer Kollektivleistung. So. Und das haben wir ja eh schon gemacht. Wir sind, keine Ahnung, mittlerweile 8 oder 10 Leute direkt, die jetzt wirklich täglich irgendwie fast irgendwas machen. Also natürlich machen nicht alle täglich was, aber im Kern macht täglich was. Und die anderen sind zumindest einmal pro Woche da und fragen, hey, kann ich helfen? So. Und darüber hinaus dann ja noch eben Management und Label und so weiter und so fort, die das irgendwie nach vorne bringen wollen. Und ja, das ist cool. Und dann denke ich mir, warum nicht gleich mit 100.000 Leuten das machen? In der Idee, so.
Ja, klar.
Oder jetzt gerade, jetzt zum Beispiel haben wir gerade eine WhatsApp-Gruppe gemacht mit Fans, die halt Bock haben, ein bisschen mehr zu machen.
Ja.
Die das wirklich unterstützen wollen, die das irgendwie cool finden, die jetzt auch den, das kann man ja jetzt schon sagen, den Abschied von Christoph mit vorbereiten und sowas, wo das halt echt, weil denen das voll wichtig ist und weil uns das voll wichtig ist und das ist voll geil, das zu machen im Kollektiv und nicht irgendwie, du verlierst dann auch dieses Gefühl von so isoliert und alleine zu sein, was halt wirklich, finde ich, manchmal, wenn man irgendwie selbstständig was auf die Beine stellt, passieren kann.
Ja, das ist halt so ein Ding, was auch so eine junge Band, um nochmal irgendwie so in diesen Ratgeber-Podcast-Modus zu kommen, ne? Den man auch irgendwie für sich selber klar machen muss. Ich glaube, wie alles, was wir hier sagen, ist halt oftmals halt unsere Meinung und nur mit einem Vorschlag sozusagen.
Absolut, ja.
Ich glaube, es gibt auch einfach Bands oder Personen, die das brauchen, dass es exakt getrennt ist. Ich bin auf der Bühne, ihr seid vor der Bühne. Wir machen das nicht zusammen. Ich mache Musik für euch.
Ja, oder ich mache Musik nur für mich und ihr seid mir alle egal, wie Sido das immer gesagt hat.
Das gibt's auch. Das
kann ja auch funktionieren.
Ja, das gibt's auch. Aber ich glaube, dieser klassische Weg ist eher so, ich bin quasi Dienstleister, ganz hart ausgedrückt, ganz unromantisch formuliert. Aber ich bin Dienstleister, ich unterhalte euch jetzt hier 2 Stunden. Ihr gebt mir dafür Geld und habt als Gegenleistung einen guten Abend. Und dann gehe ich Backstage raus. Und ihr seht mich halt nie wieder, sozusagen. Und ich glaube, dass vielen Leuten das irgendwie wichtig ist, das so krass zu trennen.
Dieses klassische Rockstar-Ding auch so ein bisschen.
Ja, genau.
Ne? Ja.
Und auch so ein bisschen dann dadurch auch diese Unnahbarkeit zu erhalten, indem man sowas halt nicht macht. Ja. WhatsApp-Gruppen mit Fans zu machen, ne? Also jetzt ganz hart ausgerückt, weil das ist ja genau das Gegenteil. Das ist ja sehr nah zu sein, das ist am Merch-Stand nach dem Konzert zu stehen und zu sagen, ey,
lass mal ein Bier trinken.
Danke für dein Feedback, Bilder zu machen und sozusagen der Letzte am Letzte ist, der den Club verlässt. So, das ist ja genau das Gegenteil. Und ich glaube, das muss man einfach mal vorher klar machen, was man selber möchte.
Ohne Scheiß, wie so oft im Leben ist halt so Self-Awareness so der einzige Shit, der zählt. So die Frage, wer bin ich, wer möchte ich als Künstler sein? Und auch für mich, Alter, mir haben auch schon Kumpels gesagt, Alter, du musst mal ein bisschen mehr, du musst mal ein bisschen distanzierter werden und ein bisschen mehr, du brauchst mal ein bisschen mehr Mythos, weißt du?
Ja.
Und ich verstehe, dass Leute das sagen, aber dann kann ich nur sagen, ey, sorry, aber das bin ich nicht. Soll ich jetzt allen Leuten die kalte Schulter zeigen und einen auf Arschloch machen, damit ich mehr Mythos habe, wenn ich eigentlich nur Bock habe, mich mit denen zu unterhalten, weil ich wirklich Bock habe, mich mit denen zu unterhalten, weil ich mit Menschen gerne rede. Ich meine, ich bin Arbeiter als Sozialpädagoge.
Ja.
Das liegt mir im Blut. Nein, aber das ist das Ding. Und dann denke ich mir einfach, screw it, lieber werde ich nicht erfolgreich mit dem, was ich mache, als dass ich jetzt irgendwie so eine Coolness aufbaue, die ohne Scheiß auch, die wir halt einfach nicht haben. So, was heißt, die uns nicht eigen ist. So. Wir sind halt so, wie wir sind. Und es ist halt einfach offen. Wir sind auch nett, so, aber nicht, weil wir das sind. Und Ende der Diskussion an der Stelle.
Genau. So. Und wie gesagt, ihr habt das sehr klar oder du hast das für dich sehr klar, was deine Vorstellung davon ist. Aber es könnte ja genauso gut sein, dass du auf diese Person, die das dir gesagt hat, so viel Wert legst, dass du es probierst und dann bist du auf einmal in einer Rolle
drin. Boah, ich habe auch voll lange, ich habe auch voll viel darüber nachgedacht früher. Also gerade zu Anfang so. Ich glaube, da war ich vielleicht auch noch distanzierter, aber eben auch so einer Ungewissheit raus, nicht zu wissen, wer ich da überhaupt sein möchte. So. Aber mir ist es halt einfach mittlerweile auch scheißegal geworden. Und seitdem sind die Dinge auch einfacher. Seitdem ist es viel einfacher, Musik zu machen. Ich schreibe, was ich will und ich sage auch, Arschloch oder ich gebe einen Fick drauf in meinen Liedern, weil es mir egal ist, ob die im Radio deswegen nicht laufen.
Ich glaube übrigens auch, dass es auf der anderen Seite, nämlich von der Zuschauerseite, genauso unterschiedliche Typen gibt, die das teilweise irgendwie erwarten und sagen, ja klar, na klar soll der nachher noch am Merchstand stehen, weil ich will ihn ja noch treffen, weil wie arrogant ist das bitte, dass er nicht mehr da ist.
Ja.
So, was glaubt er, wer er ist? auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, aber auch Fans, für die diese Trennung genauso wichtig ist wie für die Künstler teilweise, dass man sagt, ja, natürlich, der ist so unnahbar und ich bin auch auf dem Konzert, weil er so unnahbar ist, so,
ja,
weil
ja.
mich genau das fasziniert. Das Bild
darf nicht zerstört werden.
Genau, also ich habe auch von mehreren Leuten schon gehört, die ihre Idole getroffen haben, dass sie wahnsinnig enttäuscht waren zum Beispiel.
Ja,
weißt du? Dass man sagt, irgendwie, man hat irgendwie 20 Jahre lang fand jemand mega, mega gut.
Und dann war der voll normal.
Dann gewinnt man so ein Meet and Greet und dann sitzt man so neben dem und der ganze Mythos wird quasi zerstört.
Warum
und man
ist der jetzt so nett?
Und man ist super unglücklich damit.
Warum interessiert er sich für meine Ausbildung?
Ja, das sind alles so Faktoren, so zwischenmenschliche,
ja,
psychologische
ja, ja.
Faktoren, wo man denkt, oh.
Ey, aber ehrlich gesagt, Alter, da gebe ich so ein F
ja,
drauf.
Musst du Alter. Auch. Musst du am Ende auch. Wichtig ist, dass du quasi in der Rolle, die du quasi hast, die ist, in der du dich wohlfühlst, so. Und wenn das so ist, dann ist ja alles perfekt. So. Und dann alles andere ist halt menschlich. Du wirst auf jeden anderen wirken im Raum. So.
Auf jeden Fall. Du kannst halt nicht allen recht machen.
Genau.
Macht auch nichts.
Ja.
Ey, lass mal zurück zum Thema kommen.
Gerne. Wo waren wir denn gerade?
Single-Promo. Wir waren gerade bei was man sonst noch machen kann. Und wir haben uns so ein bisschen von YouTube verabschiedet.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie wir dahin gekommen sind, was wir gerade geredet haben.
Ich glaube, dass man irgendwie auf allen Plattformen stattfinden muss, theoretisch, und wir uns auf bestimmte Sachen, ich weiß auch nicht mehr genau.
Scheiß drauf. Auf jeden Fall, so wir haben jetzt darüber gesprochen, dass man am besten irgendwie diesen einen Link gerade für sich definiert. Zumindest haben wir das so gemacht für unseren ja. Bandpart. Für uns ist der YouTube-Link und wir haben ein Newsletter aufgebaut. Wir haben versuchen jetzt noch weitere Sachen für YouTube klarzumachen. Instagram-Stories müssen wir wieder mehr machen. Machen wir gerade gar nicht. Ich habe das eine Zeit lang super intensiv gemacht.
Ja.
Und jetzt gerade einfach...
gleich direkt hier nach.
Ja. Ja,
das irgendwas.
Okay. Aber jetzt gerade ist es echt so, ich weiß irgendwie nicht so richtig manchmal, was ich machen soll, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe keinen Bock, Kacke zu posten, nur um was gepostet zu haben. Ich glaube, habe tatsächlich auch das Gefühl, dass die Zeiten auch einfach vorbei sind. So. Das heißt, entweder ich habe was zu sagen und das ist irgendwie gerade wichtig und ich will das gerade teilen, oder ich will es halt auch einfach nicht teilen. Und ich muss ja. nicht jeden Tag posten, wie ich Kaffee koche.
Ja.
Das hast du mal so schön gesagt. Poste nicht immer, dass du Kaffee kochst, und du hast recht.
Naja, das ist halt meine Meinung zu dem, was ich sehen will. Also das ist halt das Erste, was ich wegklicke, irgendwie, wenn jemand sein Essen postet oder wenn jemand alltägliche Dinge macht. Ich benutze eigentlich Instagram, um Einblicke in Leben zu bekommen, die ich nicht selber habe. Und Kaffee kochen kann ich mir selber auch. Das ist vielleicht mal ganz schön zu sehen, dass
ja.
ein Ed Sheeran sich auch Kaffee kocht, aber der postet das halt nicht. Der postet die Sachen, wo er was Besonderes macht. Und das möchte ich halt sehen.
Ja.
Und das war wiederum dieser interessante Gedanke, den wir letztens hatten. Ja, irgendwie passiert gerade nichts Interessantes, was wir zeigen können. Also müsste man eigentlich den Leuten, die uns auf Dinge schicken können, nämlich zum Beispiel das Label, sagen, bring uns mal an Orte, wo geiler Scheiß passiert, damit wir geilen Scheiß posten können.
Was ich immer noch nicht gemacht habe, aber wir werden auf jeden Fall, haben wir demnächst ja ein Skype-Meeting mit The Label.
Genau.
Und dann werde ich es mal ansprechen.
Ja.
Ich glaube aber auch zum Beispiel, was man tatsächlich machen könnte, ist, also was ich machen könnte, wäre Mucke, mal ganz dumm gesagt. Oder auch mal live irgendwie einen Song performen, Song zu schreiben. Aber ich hab da immer noch so ein bisschen, also kurz dazu, so, wenn ich write, das ist halt mein Tunnel, so, ne, das ist mein, das Writen ist das, was mein Leben rettet, so, und ich brauche das so sehr, dass ich immer nicht so richtig weiß, ob ich überhaupt jemanden damit hinnehmen möchte.
Mhm.
Ich hab schon keinen Bock, dass eine Person mit im Raum ist manchmal, Und dann will ich auch manchmal, das ist meine Zeit. So, ich sagte, das Schreiben ist mein Ego-Film. So, ich mach, da geht es nur um mich. So.
Ja.
Und es geht um keine andere Person. Es geht vielleicht mal um eine andere Person, wenn die zufällig eine Rolle in meiner Story spielt. Aber ansonsten ist das nur Ego-Shit. So. Und ich verarbeite meine Probleme, meinen Scheiß. Und wenn sich daran niemand wiederfindet, voll geil. So, aber der Writing-Prozess ist meiner und wenn ich damit auf die Bühne gehe, dann gucke ich, dass alle anderen eine gute Zeit haben. Dann performe ich den Song und dann präsentiere ich den Song. Dann, oder wenn der Release ist, ist es auch nicht mehr meiner. So. Dann gehört der Welt so und nicht mehr mir, aber während des Schreibens ist es meins. So. Und da habe ich halt voll die Schwierigkeiten, Leute mit reinzunehmen und ich weiß noch nicht so richtig, erstens, ob ich das will oder zweitens, in welcher Form man das machen kann, dass ich damit cool bin. Vielleicht habe ich auch einfach nur Schiss, meine Unfähigkeiten zu zeigen. Weil, ja, ey, natürlich sitze ich hier und singe ein Refrain zum ersten Mal, wie zum Beispiel von High wie Kometen, und stelle halt fest, dieser Refrain wäre voll geil gerade, aber ich kann den ja gar nicht singen.
Ja.
Und dann sitze ich hier und krächze und kriege den Ton nicht. Mittlerweile singe ich den Ton so runter,
mhm,
aber natürlich war das ein Prozess. So. Und das ist was, wo ich jeden Tag über Monate für geübt habe, dass ich dann diesen scheiß Ton locker treffe. Und ich weiß, also das ist natürlich ganz schön hart, das abzubilden, ne?
Ja, auf jeden Fall. Da
steht, glaube ich, keiner drauf.
Ey, und ich würde da auch ganz klar sagen, wenn sich das irgendwie falsch anfühlt oder wenn vielleicht sogar der Writing-Prozess gestört wird, dadurch, dass man ihn filmt, weil man sich dann noch mehr Gedanken macht, wie wirkt das jetzt oder
ja,
und
ja,
so weiter.
Ja, das müsste man halt lernen, abzuschalten, auf jeden Fall.
Ja, oder es einfach nicht machen. Oder einfach sagen, genau, ja, alles ist cool, wir können uns gerne beim auf Tour im Bus filmen, wie wir irgendwelchen Scheiß machen, aber wenn ich write, will ich komplett ohne, auch ohne Kamera sein, dann ist das eine Entscheidung, die man getroffen hat, die muss man dann halt nur so durchziehen und alle müssen es akzeptieren.
Und da ist meine Meinung halt einfach, das muss man ausprobieren, so, ich habe es bis jetzt einfach noch nicht gemacht, auch gerade, weil ich mich dann selber um den Kamerascheiß kümmern müsste, wenn jetzt aber beispielsweise jemand filmen würde und ich müsste nicht darüber nachdenken, vielleicht wäre es dann okay, das kann ich noch gar nicht sagen. Aber das ist was, was man ausprobieren kann. Und wenn man dann merkt, es funktioniert, ist irgendwie kacke, crappy, dann kann man es auch lassen, so wieder. Aber ich finde, ausprobieren würde ich es auf jeden Fall mal. Zumal es auch wieder, und dann sind wir wieder beim Thema, natürlich auch einfach geil ist zu sehen, live mitzukriegen, wie so ein Song, also wie, ja, dieser Song überhaupt entstanden ist.
Das ist halt, wie gesagt, das, was keiner zeigt. Und das sind irgendwie auch die Gedanken, die wenige Leute nach außen tragen, die eine Band haben.
Weil es eben der intimste Moment der ganzen,
ja,
Geschichte ist.
Und du, ja, weil du auch sehr verletzbar bist am Ende.
So. Je nach Thema, ja.
Ja, genau.
Also klar, und wenn du einen Song hast, wo dir das Thema mega wichtig ist, was weiß ich, du schreibst über, ich meine, Themen sind ein Mensch, der dir wichtig ist, der gestorben ist, dein Vater, der dich als Kleinkind verlassen hat, deine Beziehung, die dir mega viel bedeutet hat, die voll in die Brüche gegangen ist, weil du es verkackt hast. So, um mal drei Beispielthemen zu nennen, die man jetzt einfach so aus jedem Leben rauspicken könnte vielleicht. Den performst du live in irgendeiner Instagram-Story und es ist halt einfach, weil du das erste Mal versuchst, irgendwie auszudrücken, halt einfach auch scheiße.
Ja.
Weil so fängt ein Song an. Ein Song fängt ja nicht als, die wenigsten Songs, glaube ich, einfach schreiben sich einfach so perfekt runter,
mhm,
sondern du schreibst erstmal, dann stellst du fest, oh, 95% sind kacke, also mache ich den 95% jetzt mal geil, dann sind nur noch 60% kacke und so weiter. Manchmal schreibst du auch einen Song, wo du denkst, Alter, der ist perfekt, das passiert. Ich habe auch schon so Songs geschrieben. Ich glaube auch, dass wenn irgendwas hitverdächtig ist, dann sind das die einfach geflossen sind. Aber ja, das sind so die Gedanken dazu.
Genau, das ist einfach eine von tausend Ideen, die man auf Instagram zeigen kann, was halt interessanter Content wäre und interessanter halt als, hart gesagt, Kaffee kochen. So.
Ja, IGTV.
IGTV ist
sehr... Laden wir da das Video hoch oder wie machen wir das?
Das ist auf jeden Fall eine interessante Frage an die, die es nicht kennen. IGTV ist quasi Instagram TV, also ein Videoformat im Hochformat quasi, was Instagram voraussichtlich ziemlich pushen wird, auch in Deutschland in nächster Zeit. Ein Paul Ripke macht das gerade sehr krass, der fokussiert sich da gerade sehr drauf und der hat bekanntlich häufig mal einen richtigen Riecher, was das angeht. Der macht jeden Tag eigentlich so ein zwischen 5- und 10-minütiges Einblick in sein Leben, eigentlich, das ist immer woanders. Der, bei dem ist
hast
natürlich.
Hast du das letzte gesehen, wo er jetzt vegan lebt? Er ist, wird jetzt vegan.
Nee, habe ich nicht gesehen. Aber bei dem ist es ja wirklich so, bei dem passiert nun mal auch unfassbar viel, was,
klar,
er zeigen kann. Ne?
Natürlich.
Um bei dem Punkt nochmal zu sein. Aber ja, der macht es ganz clever. Der macht es kurz erklärt. Der nimmt quasi sein Handy einfach auf, sein Handybildschirm, packt seine Kamera auf Reverse sozusagen, dass er dann sich selbst filmt und dann aber auch alles, was auf seinem Handy so ist, also seine Apps halt zeigen kann. Das heißt, so kann er relativ schnell ohne irgendein Schnittprogramm zwischen seinen Apps hin und her springen und da Bilder zeigen kann oder Videos oder so weiter und so weiter. Kann aber auch zeigen, wo er gerade ist. Also, weil er wiederum seine Kamera auch filmt. Das ist die einfachste Form, das zu produzieren. Und das kannst du halt auch relativ easy, glaube ich, einfach so machen, um irgendwie Einblicke in dein Leben zu zeigen. Und der hat da relativ hohe Klickzahlen drauf, was natürlich auch mit seiner sowieso schon vorhandenen Reichweite zusammenhängt. Aber ich glaube, das ist relativ smart, das zu machen. Da müssen wir uns nochmal überlegen, was wir jetzt vom Video da hochladen oder was wir da genau machen. Kleiner Side-Fact sozusagen von mir, ich will das jetzt demnächst auch machen im Fußballbereich, weil im Fußballbereich macht das nämlich niemand. So das Transfergerücht des Tages, das Spiel, was du heute sehen müsstest und irgendwie die News, die man heute wissen muss in 5 Minuten, habe ich gerade Bock, das zu machen. mal sehen, wie das läuft. Ich halte dich auf dem Laufenden.
Geil.
Genau, und dann mal gucken, wie wir das jetzt für uns nutzen. Aber es wird, glaube ich, nochmal eine Rolle spielen. Eben auch, weil wenn du zum Beispiel Fark Marvin abonniert hast und du machst ein Instagram einen IGTV-Beitrag, dann wird das, wenn du Instagram öffnest, oben als Push-Nachricht auch angezeigt.
Das ist so heftig.
Und das macht Instagram, um das halt zu pushen.
Kann man da Sachen drin verlinken?
In Instagram TV?
Ja.
Weiß ich nicht genau.
Das wäre halt krass, so ein Trailer vom Musikvideo dann sozusagen da hochzuladen und dann aber auch wieder auf YouTube zu verlinken.
Müsste man mal
aber gucken. Da wird Instagram eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht drauf stehen.
Könnte sein, weil Facebook dass es und Google nicht geht.
Ist ein Beef-Thema.
Ja, ja.
Und deswegen, also ja, muss man halt gucken, sonst lädt man es da aber trotzdem einfach hoch, weil ich hatte ja ursprünglich sogar zeitweise mal vor, das Video im Hochformat zu drehen, aber das fanden alle zu innovativ.
Ja.
Crow hatte das so geil gemacht, das hat mich so weggeflasht und ich hatte da so Bock drauf, weil das Ding dann auch so als YouTube-Hochformat. Ja,
im Optimalfall hast du halt beides. Hast du eine Hochformat-Version, die geil aussieht und eine normale, in Anführungszeichen, Version, die irgendwie dann da funktioniert.
Ja, man könnte vielleicht das Video aber auch so zusammenschneiden, dass man immer so Kamerafahrten durchs Video hat. Das könnte sogar cool werden. Ich werde Ole das mal sagen, ja. Dass er auch das noch machen kann.
Ja, der Arme, Alter. Wo er so wenig zu tun hat gerade. Ja, das sind alles so Möglichkeiten. Allein dieses ganze Formate schneiden, es ist ja jede Social-Media-Plattform
so
hat ein eigenes Format, hat auch wiederum dann da Formate, die am besten funktionieren. Das heißt, teilweise wird der Algorithmus auch geändert, wenn es nicht das richtige Format ist.
Ja.
Das heißt, du musst eigentlich jede Plattform erstens individuell bespielen und dann auch noch mit dem richtigen Format, was wahnsinnig viel Zeit kostet. Ja. Da gibt es zwar Tools, die dir aber helfen, aber auch die musst du halt erstmal benutzen können. Ja, deswegen, also wir haben gerade gesagt, Instagram ist so ein Ding, das nutzen wir, YouTube, Facebook sowieso, da viele sagen, Facebook ist tot, das ist aber einfach nicht der Fall, da sind immer noch wahnsinnig viele User.
Ja, das ist auch so ein Blabla, also ganz ehrlich, Alter, ich sag das auch immer irgendwie, oh, Facebook ist tot und dann denke ich mir, ja, aber morgens, wenn ich auf dem Klo sitze, dann gucke ich doch als erstes mein Facebook-Feed
an. Du hast da immer noch wahnsinnige Reichweite und auch wahnsinniges Potenzial. Dann haben wir so Grenzfälle bei uns, Twitter ist so ein Ding, das ist in Deutschland halt längst nicht so groß wie im englischsprachigen Raum. Ja. Aber trotzdem hast du da irgendwie eine Reichweite und wenn du da irgendwie geschickt mit Hashtags umgehst, kannst du da auch Leute erreichen. So.
Ja.
Und
auch so Zitate aus dem Song vielleicht oder so könnten cool sein.
Ja, in welcher Form auch immer. Da braucht man halt wiederum eigentlich schon ein eigenes Konzept, wie man Twitter bespielt.
Ne? Ja, oh, da habe ich gar keinen Bock drauf.
Auch wiederum so
Twitter
ein
liegt Ding. Mir auch einfach nicht so. Ich bin so ein Talker. Und ich schreibe nicht so.
Ja,
ich bin nicht gut. Ich habe auch eine unfassbar schlechte Rechtschreibung, das habe ich ja auch schon häufiger mal gesagt.
Das ist mir schon aufgefallen.
Ist dir aufgefallen, ne?
Ja. Schon sehr viele.
Also wenn ihr irgendwelche legasthenischen Posts bei Facebook seht, dann sage ich das wahrscheinlich. Das stimmt nicht, die anderen schreiben auch. Aber nein, ihr habt schon recht. Das bin häufig ich.
Wieso habt ihr schon recht? Bin ich jetzt schon mehrere Personen?
Ja.
Okay.
Also weil das nicht nur du sagst. So.
Achso, okay. Ja. Es gibt Snapchat. Ist ein ganz Grenzfall. Da geht auch immer noch was ab. Benutzen wir momentan überhaupt nicht.
Gar nicht, ja.
Weil die ja von Instagram so getötet wurden im Vorbeilaufen.
Ja, voll heftig. Richtig dreist. Einfach
aber
das Konzept kopiert.
Aber auch trotzdem sind da immer noch Leute. So,
ja, man vergisst das.
In der jungen Zielgruppe gerade wird es immer noch benutzt. Und
ja.
Ich finde es immer fahrlässig, die dann einfach so außen vor zu lassen, obwohl man dann eine Reichweite hat, das nicht zu machen. Weißt du?
Ja,
ich würde es einfach stumpf da was hochladen, weil das immer noch 50 Leute sehen. Keine Ahnung.
Ja,
so, fuck off. So. Also dann sehen es halt nur die 50, die noch da sind, aber die sehen es halt. So, und das ist in dem vielleicht irgendwann mal irrelevant, dann sind 50 Leute nicht mehr viel, aber da, wo wir jetzt gerade stehen, sind 50 Leute arschviel, weißt du?
Ja.
Da muss man jeden mitnehmen und deswegen würde ich es halt überall posten, wo man gerade so Leute rumfliegen hat, so warum nicht?
Auf jeden Fall.
Und das auch wiederum, wenn ihr mal was releasen wollt und wenn ihr halt, auch wenn ihr noch nicht an dem Punkt seid, wo ihr jetzt seid, sondern wo ihr, was weiß ich, wo du einfach ein Cover hochladen willst, poste es überall da, wo du vermutest, dass es da jemand interessieren könnte.
Ja.
Und
ja, halt, also selbst sowas wie irgendwelche Facebook-Gruppen oder so. Wenn dein Thema, wenn du einen Song machst über geile Staubsauger, voll. Dann solltest du dir die Staubsauger oder das Bosch Support Forum vornehmen und da dieses Video platzieren, ne?
Ohne Scheiß. Das ist so die Idee. Also, ja, Facebook-Gruppen sind so ein Thema, die sind so hart unterbewertet, was die teilweise für eine Macht haben. Wenn,
ja.
Wenn du am besten verbaust du dir die selber auf, so. Mhm. Es gibt Leute, die leben von Facebook-Gruppen. Also gerade in so hochpreisigen Sektor, um mal kurz so einen Ausflug zu machen, sagen wir mal, du hast so eine Nische gefunden, wie zum Beispiel Mähdrescher.
Geil, mein Lieblingsnische.
Du machst irgendwie so eine Facebook-Gruppe irgendwie, die Mähdrescher-Fans oder was weiß ich, irgendwie Landwirte.
Die Drescher.
Landwirte in Oberbayern oder so. Und da sind dann irgendwie 2000 Leute drin und da postest du immer die neuesten Mähdrescher rein. Und
die Upgrades.
Mit einem Affiliate-Link. Und dann kauft einer für 32.000 Euro wegen deinem linken Mähdrescher. Und dann musst du
kriegst du dein 10%.
Dann musst du ein Jahr.
Hast du Monatsbeitrag, Monatsgehalt.
Genau, dann musst du, das machst du halt 12 Mal im Jahr und dann musst du nicht mehr arbeiten. Das funktioniert tatsächlich in gewissen Nischen. Übrigens bei Mähdrescher tatsächlich. damit kann man Geld machen. Und das ist so, weil Leute
sich. Warum machen wir Musik und nicht Mähdrescher, ja, Daniel? Warum?
Vielleicht bin ich der, dem die Mähdrescher-Gruppe gehört.
Zeug, aber ich mache leider nur Mucke. Wann fange ich endlich an, was Anständiges zu machen?
Zurück zum Thema. Also es gibt halt auch da ganz, ganz viele Musikgruppen,
ja,
wo Leute sich Musikempfehlungen hin und her schicken. So, und
safe.
Sei da einfach präsent, schick das da rein, weil da auch da sehen es Leute.
Ja, ich glaube, das Problem, was Musiker halt immer haben, ist so eine, die haben immer das Gefühl, und ich zähle mich da ja selber dazu, ich kann das beurteilen, dass man das nicht so darf. Weißt du, oder was die anderen denken, dann hat man ja das Gefühl, man macht es nicht für die Musik, sondern man macht es hier, um irgendwie, um Kohle zu machen. Und unter Musikern hat dieses Geld verdienen immer so einen schlechten, also einen krass schlechten Ruf und man gesteht denen das auch nicht zu.
Ja.
Und ich finde es einfach auch ein Unding. Das sage ich, also ich habe es ja wahrscheinlich schon 1000 Mal gesagt in diesem Podcast.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch dieses. Oh ja, das ist ja mir zu Business und ich will ein Label, damit die sich ums Business kümmern, weil ich mache nur Kunst und ich will mit dem ganzen anderen Kram nichts zu tun haben, ist der größte Fehler, den man machen kann, glaube ich. Weil einfach, wenn du das abgibst, dann bist du ausgeliefert. Und es geht ja genau darum, dass du diese ganzen Mechanismen verstehst oder ich zumindest für meinen Teil versuche zu verstehen, wie denkt eigentlich ein Label, wie denkt ein Verlag, wie denkt ein Management, um halt einfach nicht blindlings alles zu machen, also im Idealfall vertraut man sich ja, aber ja, trotzdem würde ich niemals, meine Baby, jeder Song von mir ist mein Baby und ich vertraue doch nicht meine Kinder irgendwem blind an, ohne mich vorher darüber informiert zu haben, ob der Kindergarten gut ist oder nicht, also um mal in dem Bild zu bleiben.
Safe, auf jeden Fall.
Deswegen muss ich wissen, welches Bildungsangebot hat der Kindergarten oder die Schule und kann ich die da hinschicken und gibt es vielleicht irgendwo einen pädophilen Lehrer? Weißt du? Und da, also ich mache mir schon Gedanken, was mit meinem Scheiß passiert, den ich da in die Welt rausgebe. Und da musst du halt einfach ein bisschen musst du was verstehen davon, finde ich so. Und es ist nicht schlimm, als Künstler zu sagen, ich interessiere mich auch für diesen Part. Das heißt ja nicht, dass du dann aufhörst, irgendwie Künstler zu sein. Und wenn das Leute denken, ja mein Gott, dann denken die das halt. Dann ist das so.
Nein, also es ist nur schlau, sich so viele Grundinformationen über das gesamte System, was dahinter steckt, zu sammeln. Finde,
ja, sonst wirst du zum Spielball, weißt du?
Ja.
Und das ist scheiße.
Genau. Ich finde es genauso, also ich finde es absolut legitim zu sagen, ey, warum mache ich das? Natürlich, weil ich Leuten das zeigen möchte, was ich kann, um mich auszudrücken, was auch immer. Aber ich möchte auch davon leben, so. Und das ist absolut legitimer Wunsch. Wenn das Teil davon ist, dann sollte man das auch so ausdrücken.
Ja, ja.
Und man kann das nur erreichen, wenn man bestimmte Mechanismen greift. Also wo kommt das Geld denn her, wovon ich dann leben möchte? Natürlich von Menschen, die da rein investieren oder in Fans, die irgendwie Merch kaufen oder Tickets, was auch immer.
Klar.
Und das ist ja auch überhaupt nicht schlimm. So, ich weiß doch, dass ich auch, wenn ich auf Konzerte gehe, dass das Geld dann zumindest in Teilen, das haben wir auch schon mal festgestellt, wie wenig am Ende doch beim Künstler ankommt. Künstler
wird, ne?
Aber das macht er auch gerne. So, das ist doch die Gegenleistung in unserem kapitalistischen System. Ist das doch genau das? So.
Ja, also, ich wünschte alle, wir hätten bedingungsloses Grundeinkommen. Dann würde ich nur den ganzen Tag Musik machen.
Jetzt machst du aber ganz großes
Fass auf. Von dem bedingungslosen Grundeinkommen würde ich in meiner kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung leben. Und es wäre mir scheißegal. Ich bräuchte nichts mehr. Sagen wir mal so, ich bräuchte rein theoretisch, wenn ich richtig reich wäre, wenn ich 2000 netto im Monat hätte, dann wäre ich reich.
Mhm.
Ich habe jetzt, ich habe 1,3 oder sowas. Und das verdiene ich nicht mit der Musik.
Ja.
Gut, wenn ich jetzt mit Mucke auscashen würde, klar, also dann hätte ich ein bisschen mehr. Aber wie gesagt, kann ich auch nur immer häufiger sagen, wenn ich die Kohle für mich ausgeben würde und meinen Privatscheiß und Konsumscheiß, dann wäre ich bescheuert, weil dann könnte ich nicht in meine Mucke investieren, hätte ich niemals Gesangsunterricht genommen, wäre immer noch ein kläglicher Sänger und nicht ein passabler. Und ich hätte kein vernünftiges Mic auf der Bühne stehen und ich hätte hier keine Möglichkeit zu recorden und ich könnte mir keinen Gimbal kaufen für tolle Social-Media-Aktionen.
Ja, auch da, letztendlich ist eine Band wie eine Firma und ist ja oft in den meisten Fällen tatsächlich auch eine Firma, die dann da steckt.
Klar, ich sage immer so, wir sind so ein Tante-Emma-Laden.
Und du musst
vom Umsatz her vielleicht, ja. So ein kleiner Eckenkiosk.
Du musst Geld, was reinkommt, reinvestieren in Technik, in auch Fähigkeiten. Ne?
Ja,
Gesangstraining zum Beispiel ist ja so eine Fähigkeit, in die man investieren kann
mit
Geld. Das muss alles zurückfließen, um halt irgendwo dann zu was zu führen. Und das ist halt das große Ding, wann hört man auf, an den Traum zu glauben sozusagen? Wann denkt man sich so, ja, keine Ahnung, das wird finanziell kein großer Erfolg mehr. Ich muss mir irgendwas anderes überlegen, wie ich über die Runden komme. Wie lange wartet man, bis es knallt? Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich weiß nicht, wie wir jetzt da schon wieder hingekommen sind, ehrlich gesagt.
Faszinierend, oder?
Alter.
Oh Gott.
Ich habe gerade, während ich das ausgesprochen habe, habe ich gedacht, ich soll das nicht aussprechen, weil das wieder ganz woanders ist.
Genau das gleiche gedacht, während du gesprochen hast.
Richtig, Alter.
Fies. Ey, noch eine Sache, wo ihr rein investieren solltet, wenn ihr eine Single promoten wollt und ihr habt Geld über, ich kann wirklich nur jedem den Tipp geben, nehmt die Kohle in die Hand und investiert das in Facebook und Instagram Ads. Ja. Ich habe selten eine Sache erlebt, die so sinnvoll ist. Und zwar Facebook, Instagram Ads auf Autopilot. Richtig abgefahren. Ohne Scheiß, weil Facebook entscheidet ja mittlerweile selbstständig auch, ob es auf Instagram Sachen zeigt, in der Story, im Feed oder bei Facebook. Und die Ergebnisse sind schon beeindruckend.
Ja, das wird wieder an dem Punkt, dass die künstliche Intelligenz teilweise Dinge besser platzieren kann als jeder Werbemensch.
Auf jeden Fall, klar. Ey, und die letzte Sache, die mir halt wirklich noch einfällt zum Thema, wie kriegt man einen Release ohne oder mit wenig Budget zum Erfolg. Wenn man es irgendwie hinkriegt, ist es, glaube ich, cool, eigene Konzerte um den Release herumzulegen.
Ja.
Also wir haben jetzt zum Beispiel am 26. haben wir ein wunderbares Konzert in Bruchhausen-Vilsen gespielt, vor ungefähr 400 Leuten. Und das ist halt geil, weil du kannst halt einfach sagen, dann und dann kommt unsere neue Single, boom, du hast 400 Leute, von denen es vielleicht 20% richtig doll interessiert, die dann aber zumindest den Prozess des Releases und der Promo verfolgen.
Ja.
Und dann haben wir danach noch unsere Towershow. Dadurch, dass wir unsere Towershow haben, machen wir natürlich auch so Radio-Interviews und wir haben irgendwie einen Weser-Kurier-Artikel, der noch erscheinen wird. Und. Solche Sachen passieren drumherum und das heißt, es wird immer viel mehr über die Band gesprochen.
Ja, ja.
Aufgrund anderer Geschichten. Und das ist natürlich eine super Werbung für die Single am Ende des Tages.
Das haben wir ja auch schon ganz oft festgestellt. Du bist in einer ganz anderen Position, wenn du Sachen veröffentlichst, als wenn du...
Absolut, wenn plötzlich gar redet bei man dir gerne geht. Mit dir.
Genau. Ja.
Und ansonsten, die letzte Sache vielleicht noch, und das ist auch, glaube ich, die wichtigste.
Die allerletzte Sache
und das ist die wichtigste. Richtig hart einfach arbeiten, Leute anschreiben, sagen, moin Peter, das hier ist übrigens meine neue Single, check die mal aus, das ist mega.
Ja, das ist
und so, das mal 1000.
Das ist wie hausieren gehen. Ne?
Alter, wir sind ohne Scheiß, gerade komme ich mir sowieso vor und ich glaube am 8. werde ich mir noch mehr vorkommen wie so ein verkackter Staubsauger. Nee, Entschuldigung, nichts gegen Staubsaugervertreter, die machen auch nur ihren Job.
Auf jeden
Aber wie so ein Staubsaugervertreter, der an der Tür klingelt und sagt, hallo, Darf ich Ihnen den neuen Hoover 3000 vorstellen?
Darf ich mal kurz saugen bei Ihnen?
Darf ich mal kurz saugen bei Ihnen? Und das werden wir auf jeden Fall hart am 8. machen. Also nehmt uns das nicht übel, wenn wir euch anschreiben und sagen, hey, hier ist die neue Single, checkt die aus. Bietet uns ruhig einen Kaffee an und ladet uns auf ein paar Kekse ein, denn wir machen auch nur unseren Job.
Kurze Frage.
Ja.
Was macht da eigentlich ein Staubsaugervertreter? Was saugt der weg, wenn die Wohnung, wo er reinkommt, komplett sauber ist? Macht er denn erst was dreckig und saugt das dann weg?
Nur so ein Glas Rotwein über dem Boden.
Das saugt er doch nicht weg. Man kann doch keine Rotwein wegsaugen. Eine Packung
Kekse auf dem Boden. Der hat bestimmt so ein Dreckset dabei.
Ja, ne?
Ja, ich glaube schon. So Staub. Und dann macht er das so heimlich. Obwohl hin. So weißt du, im Gespräch so ein bisschen so Müll fallen lassen. Dann meinst du, ach ja, Staubsauger funktioniert auch nicht mehr so gut, wenn ich hier den ganzen Staub sehe. Also der wird bei uns halt einen richtigen Rappel kriegen. Der würde erstmal, ich glaube, ich lasse demnächst mal einen rein. Der kann dann erstmal eine Stunde saugen hier, damit es wieder ordentlich ist.
Dann sagst du, nee, es ist ja alles sauber, jetzt brauche ich auch keinen Staubsauger mehr.
Alles gut, kommen Sie auch nächste Woche wieder.
Können Sie mir den nochmal zeigen.
Ihr lieben Leute, wenn ihr noch Fragen habt zu Single Release, wenn ihr vielleicht selber eine Band habt und einfach noch Ideen haben wollt, Hilfe braucht bei eurem Release, was auch immer, oder einfach Ideen haben wollt, wie ihr genau eure Single release, dann schreibt uns das auch gerne bei Instagram oder bei Face und dann antworten wir euch und wir versuchen euch einfach zu helfen, wenn wir können. Wenn ihr mal irgendwie das Gefühl habt, ihr müsst irgendwie in einer Podcast-Folge landen, weil ihr eine neue Single released und ihr die Zuhörer von Taktronen Groß abgreifen wollt für diese Zwecke, schreibt uns einfach. Wenn das irgendwie reinpasst bei uns zeitlich und thematisch, dann supporten wir auch gern Leute. Voraussetzung ist, wir müssen das natürlich abfeiern.
Ja, genau. Wir müssen es cool finden.
Tag träumet groß. Bis bald.
Bis zur nächsten Woche.